Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
4 Tage lang haben wir hier auf meinsportradio.de live von der BMW International Open 2018 im Golfclub Gut Lerchenhof berichtet. Heute gibt's nochmal die Highlights der Schlussrunde hier bei uns. Und das war ja ein tolles Finish mit zwei Deutschen, die nach der dritten Runde in der geteilten Führung lagen. Und Martin Keimer, der ja noch bis kurz vor Schluss auch Chancen hatte, den Sieg zu erringen. Wir blicken nochmal zurück auf diese tollen 4 Tage von Poolheim bei der 30. Ausgabe der BMW International Open. Und wir schauen zur Travelers Championship, zum Titel-Hattrick von Barbara Watson und auf die LPGA-Tour, wo Sandra Gahl einen großartigen dritten Platz eingefahren hat. All das heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch heute wieder aus der gewohnten Studio-Atmosphäre und Desiree Wolf, die wird nachher auch zu uns stoßen, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, unserer wöchentlichen Golfverabredung mit euch.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Zum Start von Nur Golf hier auf meinsportradio.de blicken wir noch einmal zurück auf die BMW International Open 2018 im Golfclub Gut Lerchenhof. Wir haben euch dieses Turnier ja als offizielles Turnierradio bereits zum zweiten Mal nach 2017 in dieser Woche übertragen dürfen, waren an den 4 Tagen in Poolheim vor Ort und täglich 5 Stunden live auf Sendung. Und der letzte Tag, der bot noch einmal Spannung und Spektakel pur. 6 Spieler hatten sich nach Tag 3 schlaggleich an der Spitze platziert, darunter auch Martin Keimer und Maximilian Kiefer. Und die beiden ließen die Zuschauer auf der Anlage vom erst zweiten deutschen Sieg nach Keimers Sieg 2008 bei diesem Event träumen. Doch die Pace setzte zunächst ein anderer, Torbjørn Olesen nämlich, der hatte am Vormittag mit einer minus 11 für den Tag die Bestmarke vorgegeben. Der Däne blieb damit nur einen Schlag unter dem Platzrekord von Freddy Jacobsen aus dem Jahr 2003 und diese Marke, die hielt sich lange an der Spitze des Leaderboards und wurde am Ende nur getoppt von Matt Wallace. Der lag letztlich bei minus 10 und wurde damit mit einem Schlag Vorsprung auch Sieger der BMW International Open 2018 vor den schlaggleichen Mikko Korhonen, Torbjørn Olesen und natürlich Martin Keimer. Nachdem sich Maximilian Kiefer nach einem Fehlstart schnell aus der Entscheidung geschossen hatte, hielt Keimer bis an die 17 die Entscheidung spannend und seine Chance auf den Turniersieg 2018 zum Abschied der BMW International Open vom Golfclub Gut Lerchenhof am Leben. Mit dem zweiten Schlag, da wollte Keimer an der 17 das Grün und die Fahne attackieren. Doch was dann passierte, hört ihr im Auszug aus dem Live-Kommentar von unserem Kollegen Felix Haselsteiner und mir. Keimer an der 17 hat noch 2 Löcher zu spielen, liegt aktuell bei minus 9. Ein Schlag hinter Matt Wallace und Bjerre Garde liegt bei minus 8 und hat noch 3 Löcher zu gehen. Keimer jetzt mit dem zweiten Schlag an der 17 und der gelingt ihm nicht. Katastrophal gerade gegangen, dieser Schlag. Und völlig weit am Loch vorbei. Das könnte ihn jetzt den möglichen Turniersieg gekostet haben. Tobi, können wir nochmal hören.
Ja, das sieht in der Tat danach aus, als wenn es keine Playoffs mit Martin Keimer geben würde. Den hat er überhaupt nicht getroffen, keine Höhe gekriegt, nur Länge und ist dann Richtung Zuschauer hinten hinters Grün geflogen.
In dieses fiese...
Den wollte er ganz aggressiv spielen, ah.
Und Matt Wallace, der hat das Ganze beäugt am Fernseher.
Das ist fast ein Schenk.
Ja. Den Sieg verschenkt. Um sich doch noch eine Möglichkeit auf den Sieg zu sichern, da hätte Keimer dann mindestens den folgenden Par-Putt lochen müssen. So, jetzt Martin Keimer.
Mit dem langen Par-Putt.
Oh ja.
Ja, wenn der nicht fällt, dann war es das wirklich. Dann unterschreibe ich das auch, was du gerade gesagt hast. Aber
Ja.
Nein, den lässt du zu kurz.
Hältst du zu kurz.
Zu kurz.
Bogey für Keimer, er fällt zurück auf minus 8 und damit 2 Schläge hinter Matt Wallace, der die Führung weiter inne hat. Und das sagte Keimer selbst hinterher am Mikrofon der European Tour zu seinem zweiten Schlag an der 17.
War natürlich schade an der 17, es war ein Blackout zur falschen Zeit. Passiert manchmal im Sport.
Immerhin war Keimer dann doch noch ein positives Erlebnis an der 18 vorbehalten. Unter dem Jubel der Zuschauer konnten er und Maximilian Kiefer auf das letzte Grün wandern und Keimer dort auch nochmal ein Birdie spielen.
Ich war noch auf dem Putt von Martin Keimer. Über diese Welle drüber. 5-6 Meter. Links nach rechts ein bisschen.
Ja, in the hole.
Ja,
genau.
Der ist drin.
Da fällt der Birdie-Putt. Oh, was wäre das wichtig gewesen, wenn er an der 17 da diesen einen Schlag nicht so verbaselt hätte. Dann hätte dieses Birdie hier...
Ja, ist wirklich schade für Martin
der
Keimer.
...der Siegputt sein können. Aber so ist es. Der zweite Platz, der geteilte zweite Platz. Und angesichts dieses Erfolgserlebnisses fiel dann auch Keimers Wochenfazit der BMW International Open 2018 insgesamt positiv aus.
Ja, die ganze Woche hat viel Spaß gemacht, aber gerade Samstag Sonntag war wirklich super. Ich habe es total genossen, habe mich in eine Position gebracht, wo ich ein Turnier gewinnen kann, und gerade in Deutschland nochmal ein zweites Turnier gewinnen zu können, wäre super gewesen. Sind halt so Momente, die muss man auch akzeptieren. Ich habe schon sehr sehr viele positive Momente in meiner Karriere gehabt. Das war einer, der passiert hat auch.
Und damit hätte dann nur noch Lukas Bjerregaard letztlich ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen können. Doch auch dem glückten auf der 16 und 17 nicht mehr die nötigen Birdies und so hätte er an der 18 schon ein Eagle gebraucht. Der Ball ist unterwegs. Jetzt wird er ihm Stoßgebete hinterher schicken. Nee, er gefährdet damit die Fahne nicht in dem Maße, dass es jetzt reichen würde, um noch ein Stechen zu erzielen. Und wir sehen die Einstellung auf Matt Wallace, der auf der Range steht und gerade die Faust ballt. Ja, es hat gereicht. Zweiter Turniersieg für Matt Wallace in diesem Jahr nach der Hero Indian Open. Matt Wallace ist der Sieger der BMW International Open 2018.
Tolles Turnier gespielt, muss man wirklich sagen. Hatten wir auch mehrmals erwähnt, hat viele ganz, ganz enge Putts auch noch gehabt, hatte noch ein paar Chancen eigentlich, um noch tiefer zu schießen, vor allem gestern und vorgestern. Und insofern ist das jetzt ein sehr verdienter Sieg.
Bald nochmal die Faust. Langsam hat er es realisiert. Ja, in die Kamera zeigt er es auch nochmal. Ich habe gewonnen. Toll, stark.
Ja.
Siebter Sieg eines Engländers.
Engländer damit
bei der BMW International.
Stärkste Nation.
Aus Deutschland. Bisher ein Sieg erst, Martin Keimer. Vor 10 Jahren in München-Eichenried. Also die 30. Edition, muss man ja auch nochmal sagen, ist es, die in diesem Jahr dann von Matt Wallace gewonnen wurde. Die Abschiedsvorstellung hier im Golfclub Gut Lerchenhof in Pulheim. Und den Sieger der Jubiläums- und Abschiedsausgabe, zumindest aus dem Golfclub Gut Lerchenhof, die gewann Matt Wallace. Und den Sieger wollen wir natürlich auch hören. Matt Wallace im Siegerinterview der BMW International Open 2018.
Matt, many congratulations, your third victory, second this season. You must be over the moon, because I don't think you thought you had quite enough in the bag there.
I thought it was going to go to a playoff, personally. So I was ready for that. But I think you have to be ready for that, because if you're not, then you're going to be a little bit all over the place. So I was ready, but absolutely chuffed to have got it done.
A roller coaster of emotions. Obviously, there were probably times when you thought you had enough, then you didn't. 18 hit you, and you thought you needed something there. Is it quite kicked in yet?
Not quite yet, but this trophy is quite heavy, so it's kind of kicking in. No, brilliant to win here in Germany, BMW, such a great event, and to play against the likes of Martin Keimer and the guys at the top there. It's a great field. So. And special mention to Thorbjørn for his round today. 61's fantastic. I think he finished before the leaders went out, so that's quite special. So kudos to him, and this is fantastic.
We look at your resume, your CV of victories. Things are moving very quickly for you. Is it hard to stay grounded, or are you already looking to possibilities further down this year?
No, we can't look at that. I've got a great team around me to help me do that, especially my girlfriend. She definitely keeps me grounded. She won't let me do anything else. So, this is great. It's the step in the right direction again. And we'll keep working hard to bigger and better things.
Und last but not least haben wir natürlich auch noch die weiteren Platzierungen der deutschen Golfer für euch, die es in den Cut geschafft hatten. Maximilian Kiefer wurde am Ende geteilter Zwölfter.
Max, denk mal, schlechter Auftakt heute mit dem Doppelbogey. Hat dir das so direkt den Wind aus den Segeln genommen? Oder hast du danach nochmal so richtig reingefunden?
Ja, schon eigentlich. Das hat schon ein bisschen den Rhythmus kaputt gemacht. Und dann am dritten Loch habe ich ja auch gefühlt noch ein Doppelbogey gemacht. Ja gut, danach war es dann eigentlich ganz okay, aber es ist natürlich ein bitterer Start gewesen.
War danach der Kopf dann schon wieder frei, sozusagen, weil so ein bisschen egal, oder?
Weiß ich gar nicht, um echt zu sein.
Hattest du große Erwartungen oder war es am ersten Loch vielleicht dann auch sehr hoher Druck oder einfach Pech?
Nee, es war ein bisschen dumm, weil ich war eigentlich zwischen zwei Schläger und dann nehme ich den längeren Schläger und der Schlag kann passieren aus dem Rough, aber da muss man halt, das darf man sich nicht da lassen. Wenn ich einen Pitching Wedge nehme anstatt der 9, dann habe ich einen einfachen Chip oder einen relativ machbaren Chip. Ja, und den nächsten wollte ich einfach perfekt spielen. Und dann, wenn ich mal einen halben Meter weiter ist, ist der Pull an der Fahne. Ja, es war ein bisschen dumme Entscheidung vielleicht.
Es war jetzt eine ziemlich bemerkenswerte oder krasse Stimmung eigentlich da. Wirklich viele Leute, heute noch mal mehr, ihr beide in einem Flight. Wie war das so für dich?
Ja, war cool. War auch mit Mani zu spielen, war cool. Hat schon viel Spaß gemacht heute. Und die haben uns beide super supportet heute, die Zuschauer. Auch nach schlechten Schlägen. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, die Runde heute, definitiv.
Nikolai von Dellingshausen, geteilter 18. und Jonas Kölbing, der konnte sich über den geteilten Platz 58 am Ende freuen. Noch einmal Gratulation an Matt Wallis und vielen Dank sagen wir natürlich auch als offizielles Turnierradio der BMW International Open 2018 nochmal allen Hörern, allen, die uns über die 4 Tage im Golfclub Gut Lerchenhof zugehört haben. Wir waren ja nicht nur über unsere normalen meinsportradio.de Verbreitungswege zu hören, sondern auch über die App der BMW International Open. Ihr habt das zahlreich auch auf dem Kurs genutzt. Wir freuen uns, dass wir euch durch dieses Event begleiten durften, hatten viel Spaß. Auch zusammen mit den Kollegen von Golfpost, die uns ja wieder eifrig und fachkundig unterstützt haben mit Interviews und natürlich auch mit dem Co-Kommentar bei uns in der Box. Wir beenden damit also unsere Berichterstattung von der BMW International Open 2018 und würden uns freuen, natürlich dann im nächsten Jahr in München-Eichenried wieder mit von der Partie zu sein, hier auf meinsportradio.de. Aber wir bleiben ja auch sonst am Golfsport dran, hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Da kriegt ihr ja alle Informationen rund um die Golfwelt. Wir bereiten sie für euch auf und haben alles, was mit kleinen weißen fliegenden Bällen zu tun hat, ganz genau im Blick.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kick in Rush. Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Wir kommen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de jetzt zur PGA Tour und zur Travelers Championship in Cromwell, Connecticut im TPC River Highlands ging es an den Start an diesem Wochenende und für Bubba Watson war der Start in der 4. Runde einer mit Handicap, denn er lag 6 Schläge zurück und am Ende lag er dann 3 Schläge vor und durfte sich zum 3. Mal als Sieger des Travelers Championship feiern lassen. Bubba Watson gewann vor den schlaggleichen Spielern, vor Stuart Sink, Bo Hostler, JB Holmes und Paul Casey, und der hatte eigentlich nach 3 Tagen noch in Führung gelegen. Wir gucken mal auf dieses Event zurück mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Für Bubba war es der 12. Sieg auf der PGA Tour, insgesamt der 3. in dieser Saison nach der Genesis Open und dem WGC Matchplay und der 3. Sieg beim Travelers im 12. Start. Damit liegt er nur einen Sieg hinter Rekordgewinner Billy Casper, der hat das Turnier 4-mal gewonnen. Bubba Watson, der Mann, der plötzlich aus dem Dunkel kam, das Dark Horse.
Aus dem Dunkel ist gut. Da würde man ihn gut sehen wegen der Driverfarbe. Aber gut. Genau. Nein, Bubba Watson hat eine unfassbar tolle Leistung hingelegt, vor allem eben an diesem Schlusstag. Und ich habe irgendwann auch, einzige Tweet, den ich abgesetzt habe zu diesem Turnier, war irgendwann, dass wenn Bubba Golf funktioniert, es halt auch unglaublich toll anzuschauen ist. Und da bleibe ich auch dabei. Das ist halt ein Instinktspieler und was der dann eben, ich meine, es muss laufen, er muss quasi gut drauf sein, aber wenn er wirklich einen guten Tag hat, dann ist das so eine andere Welt. Also alle anderen rechnen sich aus, okay, 120 Meter zu fahren, dann nehme ich das in das Eis und mache einen ganz normalen Schlag und dann müsste das passen und dann patte ich. Und bei ihm, da siehst du förmlich, wie er Bilder im Kopf hat irgendwie und wie er irgendwas visualisiert und wie er überlegt und dem sind die Distanzen wahrscheinlich relativ wurscht, weil er das einfach nach Instinkt macht und das macht es so besonders und das macht Baba auch so besonders. Insofern ist es toll, so eine Schlussrunde dann mal wieder zu sehen, wo es echt alles läuft.
8 Birdies, nur ein Bogey für Bubba Watson. Das lief wirklich alles sehr gut. Und die Konstellation, die war ja so ein bisschen ähnlich wie 2015, vielleicht mit verteilten Rollen. Damals ja auch Casey und Bubba Watson, die beiden Hauptakteure, die sich auf der Schlussrunde dann gegenseitig noch gegeben hatten. Und damals hat es Bubba Watson dann eben geschafft, Paul Casey da den Sieg noch zu klauen, hat sich im Playoff durchgesetzt. Ja, und in diesem Turnier, da war es dann auch wieder so. Casey hatte vorgelegt am Samstag, hatte eine 62 gespielt und dann war es eben Bubba Watson, der mit seiner 63 vom Schlusstag am Ende noch vorbeiziehen konnte. Weil ich vorhin sagte, Desiree, der Mann, der aus dem Dunkel kam, er kam ja letztlich aus einer Saison 2017, die alles andere als gut für ihn verlief. Also doch sehr dunkel war und ihn auch zu dunklen Gedanken irgendwo veranlasst hatte.
Ja, in jedem Fall. Im Prinzip waren wir alle, glaube ich, schon an dem Punkt, wo wir gedacht haben, das könnte sein, dass Bubba Watson aufhört. Und er selbst hat es auch so formuliert, dass er kurz davor war. Es ist bis heute, ich würde sagen, irgendwie ungeklärt, mysteriös, was jetzt genau war. Aber er hat im letzten Jahr eben wirklich, oder hatte vor Beginn des letzten Jahres, muss man fast schon sagen, es hat 2016 schon angefangen, ziemlich Gewicht verloren insgesamt. Und also er will sich selbst nicht so dazu äußern, was da war, aber es war irgendwie mysteriös und er hat sich einfach das ganze Jahr 2017 nicht gut gefühlt und oder nicht das ganze Jahr, aber auf jeden Fall zu Beginn des Jahres und über weite Strecken und war so ein bisschen energielos oder schwach oder krank, man weiß es nicht. Also es ist wirklich bis heute nicht genau spezifiziert, was er jetzt da hatte, aber also es ist ja generell sowieso schon so, dass ein Sportler im Allgemeinen und natürlich auch ein Golfer, wenn er gesundheitlich nicht wirklich absolut in einem guten Zustand ist, natürlich schon erhebliche Probleme bekommt. Aber bei Baba ist es, das ist es Feld-, Wald- und Wiesenpsychologie, ich bitte darum, mir zu verzeihen, aber ich habe also dieses ganz dringende Gefühl, dass es bei Baba dann noch schlimmer ist, weil er unglaublich davon abhängt, einfach dieses Spiel, was er hat, diese Herangehensweise, die hängt damit auch zusammen, dass er sich gut fühlen muss. Also sonst funktioniert das nicht, weil es eben nicht so rechnerisch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es andere Spieler gibt. Wir haben ja auch wirklich Beweise von Spielern, die auch wirklich, also wo sich erst hinterher herausgestellt hat, dass die zum Teil wirklich schreckliche Krankheitsphasen hatten. Die können das vielleicht besser wegstecken irgendwie, da ist es vielleicht unauffälliger. Aber bei Bubba Watson hat das alles immer sehr viel mit Gefühl und mit Touch und mit Instinkt zu tun. Und wenn du dann so dich nicht optimal wohlfühlst, stelle ich mir einfach von außen betrachtet vor, dass das System noch viel früher kollabiert, als es vielleicht bei einem anderen Spieler der Fall wäre. Und insofern war das wirklich jetzt, also es war kurz vor knapp, denke ich, mit einem Karriereende und das wäre sehr, sehr schade gewesen, weil wir sehen jetzt ja, was da noch drin ist bei Bubba Watson mit seinen 40 Jahren jetzt. Drei Turniersiege in diesem Jahr und kein Ende in Sicht. Also wenn der jetzt diese Form hält, geht dann noch einiges in den nächsten Monaten.
39 Jahre, 7 Monate, 19 Tage, um ganz genau zu sein, Bubba Watson.
Ja,
wollte es nur sein. Der ist noch keine 40.
Ja, gut. Okay. Ist ja, bei Frauen wäre das ganz wichtig. Ich dachte, bei Männern wäre es egal, aber dann seien wir präzise. Also erst 39.
Der 40. ist schon so ein kleiner Einschnitt.
Na gut, dann um Gottes Willen, dann wollen wir nicht seine Stimmung trüben, Bubba. In den 30ern hast du jetzt wirklich toll gespielt.
Ganz genau, so sieht's aus. Wir hören mal rein, was er selber zu seinem Jahr so generell gesagt hat.
No, it's been an amazing ride my whole career, but this year has been outstanding. You know, after last year, who knows what to expect. It's amazing what some good energy and some healthy energy will do. Coming into the final round again, I just try to play for a position. I think I started the day 8th, maybe. I'm not sure. So just trying to move up the leaderboard. I wasn't thinking about winning. I was thinking about just playing golf and trying to move up the leaderboard to, again, like you said, the FedEx Cup, to move up the FedEx Cup, move up Ryder Cup. Just trying to jockey for position, just trying to have a good round and have a good finish. And then in the back nine, when I chipped in on 10, I made a putt on 12. I made a good putt on 13, par putt on 14. And then when I made the putt on 15 is where I realized that I had a shot at it. You know, with the weather signs going up, I could see that the weather was going to come in. The wind started picking up. Knew it was going to be hard to make birdies. So I figured if there's a way I could get one more. And that's what I did. I just hung on and had one on 18 to jump out there in, you know, one shot lead and made it tough on him to finish or the other guys to finish as well.
Und am Ende machte eben Bubba Watson 5 Plätze gut und sprang noch auf Platz 1 nach vorne. Er hatte eben diese Phase da im letzten Jahr eben auch angesprochen, was du ja vorher schon ausgeführt hattest. Also das ist natürlich dann eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wenn man diesen dritten Turniersieg in diesem Jahr dann auch analysieren will. Jetzt hat Bubba Watson also nicht nur 5 Schläge gut oder 5 Plätze gut gemacht, sondern eben auch 6 Schläge. Hat aber natürlich auch davon profitiert, dass Paul Casey dann an der 16 und an der 17 nochmal Schlagverluste hinnehmen musste und damit frühzeitig letztlich dann auch schon Watsons Sieg dann schlecht feststand.
Ja, also natürlich hat Paul Casey dahingehend geholfen, dass er diesen Sieg erst möglich gemacht hat. Der war aber übrigens ja auch lange Zeit noch bei minus 16. Letztendlich war es eigentlich ausschlaggebend, dass er eben an der 16 dieses erste Bogey auf der Back 9 gespielt hat. Da war es dann eigentlich schon fast weg. Und dann an der 17 nochmal ein Bogey hat natürlich dann nicht geholfen. Und dann weißt du natürlich, also da war das durch. Und es ist halt immer wieder auch schwierig mit anzusehen, wenn ein Spieler offensichtlich einfach nicht den Tag der Tage hat. Also genau so krass gut drauf, wie Bubba Watson war, so krass äußerst mittelmäßig war eben die Form von Paul Casey an diesem Schlusstag. Ja. Und das reicht dann halt nicht. Also das ist tatsächlich so, dass dich dann an Bubba Watson natürlich mit dieser minus 7 in Grund und Boden spielt. Ja. Ich glaube, das ist dann halt irgendwann auch eine mentale Sache, dass Bubba Watson natürlich, ich meine, die haben auch Leaderboards und Casey wusste, was passiert. Und du hast ihm auch von der Körpersprache her einfach angesehen, dass er dann irgendwann nach der 15, also spätestens an der 16, irgendwie nicht mehr dran geglaubt hat. Also dieses Bogey an der 16, da hat er wirklich, also auch, da waren mal mehrere Male natürlich Großaufnahmen von seinem Gesicht dann danach. Und also der hat so ausgeschaut, wie ich da auch gucken würde, wenn mir sowas passieren würde. Und das war natürlich nicht besonders hoffnungsfroh. Und dann spielst du halt an der 17 gleich nochmal ein Bogey hinterher. Also das war einfach, war schade. Und ich hätte es ihm so gegönnt, da irgendwie den Sieg zu holen. Aber auf der anderen Seite hat Bubba auch so fantastisch gespielt, dass er sich wiederum diesen Sieg total verdient hat. Also es lief halt einfach doof.
Hören wir nochmal rein bei Paul Casey in sein Statement nach der Runde.
There was a lot of fight in there, but I mean, I fought my golf swing all day, as you can see, kind of coming down the last couple of holes, hitting, the pull 8 iron on 16, and then the flare right on 17, just about summed it up. Incredibly frustrating. It was always going to be a difficult day because of the different wind direction. I thought for somebody to go particularly low, and you got to give credit to Bubba, 63, is that right? Is a great score. But obviously, I'll go away and analyze this and look at it and see what we could do better in the future.
Ja, er hat's angesprochen, die Bedingungen haben sich natürlich auch nochmal geändert, aber insgesamt schon krass. Am Samstag eine 62 gespielt, am Sonntag eine 72, wie das innerhalb einer Runde dann auch bei einem Spieler sich insgesamt dann auswirken kann, wie es besser werden kann, wie es schlechter werden kann. Bei der European Tour haben wir es gesehen am Schlusstag, als Torbjörn Olesen plötzlich den ganzen Platz in Grund und Boden spielte, an den Tagen vorher so viele Probleme dann noch hatte. Also das ist eben, ja, man kann es so platt sagen, diese Dreh, es ist Golf.
Ja, es ist auch Sport. Also ja. Das ist die mentale Einstellung von diesen Jungs, die dann früher rausgehen und den Platz in Grund und Boden spielen, ist ja eben, es geht um nichts mehr. Also bei Olesen genauso wie jetzt bei Bubba Watson. Es geht natürlich nicht um nichts mehr, aber die fangen die Runde nicht damit an, dass sie Siegfavoriten sind. Und bei Paul Casey ist jeder davon ausgegangen, hey, also jetzt kommt das Ziel durch und dann ist der Turniersieg einfach sicher. dass wenn du jetzt halbwegs gut spielst, dann klappt das schon so ungefähr. Und das ist halt schon wieder eine unglaubliche Drucksituation. Bubba Watson wusste, er ist zurück, er liegt zurück und dann, naja, schauen wir mal so ungefähr. Bei Olesen, der war ja noch viel weiter zurück. Mhm. Und insofern ist es dann einfach, das ist ein anderes Mindset und dann spielst du dich in so einen Flow, weil du halt auch jetzt erstmal, also du musst nichts verteidigen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist aber im Sport ganz oft so, wenn du eine Führung verteidigen musst, wird auf einmal die Textur eine andere und dann ist es ganz, ganz schwierig auch für das Mindset wirklich dann drauf zu bleiben. Im Prinzip musst du immer angreifen, immer aggressiv bleiben im Golfen auf so einer Schlussrunde und wenn du das dann irgendwie, und dann ist noch dazu die Tagesform nicht so toll und dann geht's halt dahin. Also insofern, das haben wir bei Paul Casey, das ist definitiv nicht der erste, den wir so sehen und wird auch nicht der letzte sein. Und der ist noch nicht mal wahnsinnig eingebrochen. Das war einfach nur nicht gut genug für diesen Run von Bubba Watson.
Even Paar reichte eben nicht angesichts der 63 von Bubba Watson und Bubba Watson, der hat auch über den Wind und seine Strategie, die er da deswegen nicht unbedingt geändert hat, gesprochen. Wir hören mal rein.
No, you don't change anything. I just knew that it was going to be difficult because I, give or take, he was at that time, it was one person I'm talking about, Casey. He was three holes, maybe three and a half, almost four holes behind me. So I knew how difficult these holes were going to be, especially when it gets around the water, just because it was going to be windier. So I knew if I could just make a birdie somehow, then I had a good shot at it or a chance to get in the playoff. And so that's really, so it didn't change the strategy. And it just, my mindset gave me a little bit of confidence or more of a boost, I guess you'd say.
Also kein Strategiewechsel bei ihm, eben einfach Bubba Golf durchgezogen.
Ja, also da sieht man aber doch wieder sehr, wie dann die meisten Spieler, und ich unterstelle fast allen, dass es so ist, ein paar geben es vielleicht nicht zu, und ein paar wenige Damen, denen glaube ich, dass sie es anders anlegen, da werden wir nachher noch dazu kommen, aber es ist tatsächlich so, dass sich die Spieler natürlich der Ergebnisse und der Situation der anderen Spieler bewusst sind. Also Bubba Watson spielt da jetzt nicht nur einfach so vor sich hin und sagt sich, ich spiele schönes Golf, sondern weiß ganz genau, Casey ist hinter mir, okay, jetzt bin ich dran, okay, bei dem läuft es nicht so gut, ach, jetzt zieh es einfach mal durch. Also das war in dem Fall tatsächlich interessant, weil dieser aufkommende Wind war natürlich ein Thema während der Schlussrunde und es ist dann natürlich die Situation, wenn du da noch vier Flights vor dem Schlussflight bist, kannst du natürlich irgendwie dir ausrechnen, dass die Bedingungen für die dann noch schlechter in Anführungszeichen möglicherweise werden und dass du dann einfach sagst, gut, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich schaue, dass ich gut durchkomme, vielleicht noch ein Birdie spiele und dann sollen die mir das erstmal nachmachen und prompt konnte ihm das halt dann keiner mehr nachmachen und ich würde das auch nicht nur auf den Wind schieben, aber natürlich waren die Bedingungen für Paul Casey dann nicht mehr ganz so, wie sie bei Bubba Watson noch waren, aber ich bin trotzdem ganz ehrlich, also ich würde das nicht als Grund auch dann dafür angeben. Also das hat der andere Gründe, dass Paul Casey da so ein bisschen eingebrochen ist und bei Bubba, ich habe übrigens vorhin noch was vergessen, das würde ich gerne nachliefern. Das ist natürlich unprofessionell, dass ich das nicht gleich gesagt habe, aber bei Bubba Watson war übrigens auch ein Equipment-Detail tatsächlich rätselhaft, beziehungsweise das war eigentlich nicht so rätselhaft in der Auswirkung. Der hat ja Ende 2016, Anfang 2017, ich weiß nicht mehr wann das war, hat er angefangen, diese bunten Bälle zu spielen, diese Volvic-Bälle. Und keine Ahnung, ob das da irgendwie natürlich, das wird auch mit Geld natürlich zusammenhängen, wenn du so Bälle von einem Ausrüster hast. Aber das hat letztendlich dann noch den Todesstoß versetzt seinem Spiel, finde ich. Und er ist jetzt nämlich dann Ende letzten Jahres wieder zur Titleist zurückgekehrt. Und wo ich mir immer denke, naja, also beim Golfball was zu wechseln, ich persönlich halte noch dazu überhaupt nichts von diesen Volvic-Bällen, der ja noch, also bei Bubba ist, also weißt du, wenn du keinem Spieler zugestehst, dass es einen Unterschied macht, welchen Ball er spielt, bei ihm würde ich das sofort unterschreiben. Da geht's ja um jedes Mini-Gefühlsdetail im Auftreffmoment. Bei den anderen natürlich auch, aber bei ihm noch extremer. Und insofern dieser Ausrüsterwechsel beim Golfball war sicher auch eine Erklärung. Also, aber wie gesagt, kombiniert mit dieser mysteriösen Ich bin nicht gut drauf, Energielosigkeit und mit der Gewichtsabnahme. Wenn dann Bubba wieder seinen Golfball hat, den er eben auch spüren kann, dann geht es halt dann ganz anders wieder. Also das ist, denke ich, auch eine Erklärung. Und wie er da eben mit einem Golfball umgehen kann, das hat er halt jetzt in der Schlussrunde auch gezeigt.
Auf der Schlussrunde hat er es gezeigt und hat vor allen Dingen dann auch noch eine Wahnsinnsannäherung gespielt, die er auch kommentiert hat.
Yeah, I got some texts from other players, but, you know, 71, I think it was 71 yards straight downwind. So you had to fly it over the bunker and then get it to check somehow. And, you know, it was one of those where it could have easily went short in the bunker or went over the green, you know, just because you guessed wrong on how it was going to come out. Lie was kind of tight down there. So I opened the 63 degree up and tried to cut it a little bit so it adds spin to it. And for it to come off perfect like that, I knew it as soon as I hit it, you could tell the distance was right. And Teddy put his arm around me and he said, that was an amazing shot. You know, I mean, he's seen a lot of shots. He's been out here for many years. So for him to realize it and some other players to text me and realize it, you know, it was special. It was one of those shots where, you know, it just came out perfect at the right time and the rest was history.
Am letzten Loch des Tages, am letzten Loch des Turniers war das, wo er diesen Schlag eben nicht aus 71 Yards, sondern 77 Yards, die Kollegen der PGA Tour haben das ganz genau vermessen, gespielt hat, über den Bunker rüber, relativ wenig Grün bis zur Fahne gehabt hat, aber schon echt stark.
Das sind einfach die Golfschläge, die das Publikum letztendlich auch begeistern und sowieso an der 18, wo alle sitzen und warten und dann kommt natürlich mit Bubba Watson auch noch ein Homestar. Das Publikum ist natürlich prinzipiell da ihm auf jeden Fall auch noch wohlgesonnener, als es vielleicht einem Paul Casey aus England dann ist. Und Bubba hat sich sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen in der Schlagvorbereitung, was ich in dem Fall auch tatsächlich überhaupt nicht kritisieren würde, weil das war wirklich, also er hat praktisch kaum gesehen, wo er eigentlich hinspielen muss. Und war ein schwieriger Schlag und ich habe mir in dem Moment auch gedacht, oh, bin ich gespannt, wie er den macht. Mir war völlig klar, wie er ihn anlegen wird, weil es gab nur eigentlich eine Möglichkeit. Und aber ich finde es halt interessant, dass er es sagt und das hat sich eben auch selbst für mich am Fernseher so angefühlt, als er den Schlag gespielt hat und ich habe noch nicht mal den Ball fliegen sehen in der Luft, habe ich irgendwie gewusst, oh, der wird super. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber und bei ihm war es genau dasselbe. Er hat auch gesagt, ich wusste in dem Moment, in dem ich das Ding getroffen habe, der wird super. Und der flog dann halt wirklich ganz fantastisch da an die Fahne hin. Und das sind dann eben die Momente. In dem Moment habe ich auch gedacht, wenn Bubba solche Schläge jetzt reinbringt auf der 18 und Casey sowieso das Momentum schon lang verloren hat, dann wird es richtig schwierig. Und das war dann auch, das war, ich weiß nicht, ob es nicht sogar zeitgleich war mit Caseys 16 irgendwie. Das kann rechnerisch nicht sein, aber das war zumindest, also diese Bogies von Casey kamen nach diesem tumultartigen Jubel natürlich nach seiner 18. Und da weißt du als Paul Casey auch, Bubba ist mit seiner Schlagzahl jetzt da irgendwie im Clubhaus und ich habe jetzt gerade echt ein Problem.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Insgesamt ja unheimlich viele niedrige Scores in diesem Jahr bei der Travelers Championship. Der Scoring Average seit 2011 erstmals wieder unter 70 Schlägen und gestern auf der Schlussrunde, da gab es ja dann nicht nur die 63 von Bubba Watson, sondern auch noch eine 62 von Stuart Sink. Der hatte die beste Runde des Tages gespielt, reichte am Ende aber trotzdem nicht, um Bubba Watson da oben zu verdrängen. Stuart Sink am Ende einer der geteilten Zweiten zusammen mit JB Holmes, Bo Hostler und Paul Casey. Aber für Stuart Sink ein Sprung von 20 Plätzen auf dem Leaderboard, also eine krass, ganz, ganz krasse Geschichte. Waren ja auch große Namen noch mit dabei, wenn man mal jetzt zugrunde legt, dass die Namen vielleicht noch gar nicht die größten waren, über die wir eben gesprochen haben. Rory McIlroy zum Beispiel war dabei, Jason Day war dabei, die teilen sich den 12. Platz. Rory McIlroy langsam wieder in die richtige Richtung, 4 Runden, unter 70 zumindest und am Start eine 64 hingelegt.
Ja, auf jeden Fall. Also das, der hat auch in den Statistiken gar nicht so schlecht ausgesehen. Es hat jetzt einfach für nicht weiter vorne gereicht. Dazu waren praktisch die 269er Runden schon zu hoch. Wir sind da halt einfach jetzt auf einem wirklichen Top-Niveau. Aber ich denke, für Rory ist es im Moment immer noch so ein bisschen ein Zurückfinden in die Spur und er wird darauf aufbauen und ja, das ist halt die Platzierung, die ist ihm völlig wurscht. Also der spielt nicht um den 13. Platz. Aber er hatte wirklich bei den Statistiken war er Erster in Strokes Gained Tee to Green und genauso auch Strokes Gained Off the Tee. Aber das ist natürlich klar, dass da irgendwie, er hat den Ball einfach nicht gut genug kontrollieren können und war natürlich auch mit seinem Schwung dann nicht so happy und sein Eisenspiel war halt nicht so punktgenau, wie es hätte sein können. Und das Wichtigste ist vielleicht, das hat er auch gesagt, nach der Runde, dass zumindest der Driver, er hat jetzt einen neuen Driver dabei gehabt in der Woche, dass er mit dem ganz glücklich ist. Das ist ja auch schon mal für ihn auch so ein Asset. Aber da war jetzt einfach nicht alles da, wo es hingehört, aber eben auch überhaupt nicht so schlecht. Also Rory McIlroy würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, zum richtigen Zeitpunkt bei irgendeinem Turnier dann wieder voll aufdrehen und auch dann absolut in Contention sein.
Jordan Spieth auch nicht in Contention gewesen, am Ende geteilter 42. Der macht momentan auch so eine kleinen Knick in seiner Saison durch, der Titelverteidiger immerhin hier bei der Travelers Championship.
Ja, also das war nicht zu erwarten, dass er dann doch so weit unten irgendwie sich platziert. Hat ihm jetzt auch prompt seine Turnierplanung durcheinander gebracht. Er wollte eigentlich 3 Wochen wirklich freinehmen und ist ja Titelverteidiger auch bei den Open dann. Und das hat er jetzt, da sind wir jetzt wieder bei der Strategie, wie gehe ich auf ein Major-Turnier zu, spiele ich davor viel, spiele ich davor wenig. Wenn es läuft, kannst du dir auch leisten, den Kopf frei zu kriegen und 3 Wochen natürlich dann weg zu sein. Und Spieth ist jetzt aber auch natürlich sehend, dass es nicht so richtig läuft, eher auf dem Trip, dass er sagt, er wird wahrscheinlich noch ein Turnier zu seinem Schedule hinzufügen. Mhm. Also nächste Woche wird er nicht spielen. Aber er sagt selbst, es ist nicht so, dass er sich so fühlt, dass er unbedingt müsste, aber es könnte schon helfen, noch ein Turnier zu spielen. Und von außen betrachtet, auch wenn es mich nichts angeht, würde ich sagen, mach das, das hilft definitiv.
Naja, geht uns schon was an, wir kommentieren es ja hier.
Nein, aber wenn du halt wirklich echt gar nicht drin bist, dann ist es, finde ich, schwierig, dann mit 3 Wochen Pause in die Open zu gehen. Also da würde ein Turnierchen dazwischen vielleicht schon durchaus helfen.
Gute Platzierung auch von Alex Shaker, geteilter 33. am Schlusstag, eine 65 gespielt, damit ging es dann auch nochmal 20 Plätze hoch für ihn, also ein gutes Ergebnis am Ende unterm Strich für Shaker, wenn man sich den Freitag und den Samstag mal rausrechnet, das war eine 71 und eine 70, auch noch völlig okay, aber eben bei einem Scoring Average, der deutlich unter 70 liegt, stachen dann natürlich die 67 und die 65 eher raus bei ihm.
Ja, also ich würde vor allem die Schlussrunde erwähnen. Da hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Shaker schafft es halt einfach unglaublich stabil, sich da in einem sehr guten Mittelfeld auf der Tour zu platzieren. Das ist öfter mal so um die 30 rum. Das kann auch locker mal natürlich ein Top-10-Ergebnis sein. Meistens dann vielleicht auch eher um die 20 oder um die 30 rum. Aber da sammelt er einfach seine Punkte und ist auf der Schlussrunde wirklich bis auf ein einziges Bogey an der 7, danach dann mit wirklich 6 Birdies wirklich sehr, sehr gut da durchgekommen. Und also das würde ich unter absolut zufriedenstellend verbuchen.
Hat beim Putten unheimlich viel gut gemacht auf der Schlussrunde mit den Greens in Regulation. Da stand er die ganze Woche ein bisschen auf dem Kriegsfuß und auch die Driving Accuracy, die ist deutlich ausbaufähig. Aber das Putten, das hat eben funktioniert und ihn am Ende dann noch 20 Plätze nach oben gebracht. Bryson DeChambeau, über den müssen wir noch sprechen. Der sieht sich mal wieder einer Untersuchung ausgesetzt. Der hat nämlich seinen wissenschaftlichen Ansatz mal wieder bestätigt. Der Mann, der als geteilter 9. am Ende bei minus 12 stand, der hat einen Kompass mit auf die Runde genommen. Nach eigener Aussage macht er das öfter, aber die PGA-Tour-Offiziellen, die wollen das doch jetzt mal untersuchen, ob dieses Hilfsmittel ihm vielleicht Vorteile in irgendeiner Weise bringen könnte.
Ja, das ist halt, wie soll ich sagen, das ist immer schwierig, finde ich bei Bryson DeChambeau eine Balance zu finden zwischen, ich finde diese wissenschaftliche Herangehensweise prinzipiell interessant. Es gibt ja dann die Spieler, wie jetzt auch zum Beispiel, Dustin Johnson hat das mal gesagt, wenn er mit Bryson DeChambeau spielt und da praktisch diese ganzen Analysevorgänge irgendwie mit anhören müsste, was du ja nicht hörst, sonst da könnte er keinen Schlag mehr spielen, so ungefähr.
Well, also, yeah. Da gibt's jetzt,
wie bitte?
Well, yeah.
Ja, genau. Übrigens, Credits zu Baba nochmal für die Pressekonferenz, aus der wir die O-Töne gezogen haben. weil die war, also die fand ich unglaublich aufschlussreich. Das fand ich toll, was er da erzählt hat. Auch eben, wie er spielt und ob Wind jetzt eine Rolle spielt und dass er weiß, der ist da und da. Und also ich fand, da hat er in sehr kurzer Zeit sehr viele Einblicke gegeben. Das ist bei Dustin Johnson und manchmal auch Brooks Koepka dann doch eher so semi, also da kommen mehr so Füllwörter und doch relativ wenig Informationen. Ja, Mai lief gut, danke, Ende. Bei Bryson DeChambeau ist halt dieses krass wissenschaftliche Herangehensweise, die übrigens jetzt da im Kontrast stand zu Bubba Watson. Der hat ja mit Bubba in einem Flight gespielt und das ist vielleicht der noch allergrößte Gegensatz, weil Bubba ist ja der Instinktspieler überhaupt und nur Gefühl und gar nicht irgendwie jetzt da großartig wissenschaftlich rummachen. Und insofern, das war eine ganz köstliche Paarung eigentlich, also wunderbar zum Anschauen, wobei du natürlich von Bryson DeChambeau deutlich weniger gesehen hast, weil es halt um Bubba Watson dann ging. Klar. Und in dem Fall auch zu Recht. Ja, das ist halt, also das mit dem Kompass, das habe ich übrigens bei Dylan Fratelli auch schon gesehen auf der European Tour. Keine Ahnung irgendwie, also er macht es tatsächlich schon länger und will damit halt die Pin-Locations irgendwie bestimmen. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie, was da jetzt nachkommt und wie das dann eingeschätzt wird.
Er hat auf jeden Fall selber gesagt, das ist ein Kompass, den nutzt man schon seit langer, langer Zeit. Seeleute haben das benutzt. Klingt auch dann nur so ein bisschen arrogant, wenn er das so rüberbringt, zumindest so wie es geschrieben ist. Ich habe den O-Ton jetzt nicht im Originalton gehört, sondern eben auch nur gelesen. Aber da klingt es eben schon so ein bisschen belehrend irgendwo. It's funny that people take notice when I start putting and playing well. Also er sagt selber, er hat es eben schon öfter benutzt, aber jetzt, wenn es eben gerade läuft im Zusammenhang mit dem Benutzung des Kompass, dann werden die Leute plötzlich aufmerksam.
Ja, also da muss man es dazu sagen, dass Bryson DeChambeau auf der einen Seite natürlich eine gewisse Faszination ausübt durch diese komplett andere Herangehensweise mit seinen Schlägern und mit seinen überhaupt mit seinem sehr wissenschaftlichen Ansatz. Und das ist ja eine Bereicherung für die Tour, das sehe ich durchaus so. Das kann dir aber halt auch unglaublich auf die Nerven gehen, sorry, wenn das dann dazu führt. Ich meine, er hat ja auch beim Putten dann mal irgendwie, hat er ja auch schon mit den Tour Officials dann irgendwie natürlich so einen kleinen Beef gehabt, weil er ja dann so Side Saddle Putting gemacht hat, also komplett andere Aufstellung beim Putten und also. Wenn ich jetzt ganz böse und ihm nicht wohlgesonnen bin, sage ich, er macht halt auch wirklich jeden Scheiß oder halt probiert alles aus. Das ist ja auch okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch manchmal den Kollegen und dann eben möglicherweise auch den Officials auf die Nerven geht, wenn man halt alles ausreizt und so komplett sich absetzt. Das ist jetzt natürlich eine sehr unflexible Sichtweise von mir, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich kann ein bisschen verstehen und ich meine, bisher haben die Officials nur gesagt, es wird untersucht. Ist jetzt ja auch noch nichts rausgekommen. Nein. Und DeChambeau sagt, ist ja okay, sollen sie untersuchen, ist nicht das erste Mal. Also da ist jetzt ja auch noch gar nichts passiert. Ja, das ist immer, ich finde, das ist echt so ein Geflecht aus Argumenten, wo ich mich ganz schwer positionieren kann, selbst auch. Und entsprechend schwierig ist es wahrscheinlich auch für alle anderen.
Es wird in dieser Woche auf jeden Fall eine Entscheidung geben. Wir werden euch natürlich bei nurgolf auf meinsportradio.de auch darüber weiter informieren. Aber es hat bei Bryson DeChambeau, um das vielleicht dann abzuschließen, auch immer wirklich sowas bewusst anders. Ich mache das alles mal bewusst anders und vielleicht dann auch besser, je nachdem. Das werden wir klären und dann schauen wir gleich noch zu den Ladies.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und last but not least kommen wir zur LPGA Tour und schauen auf das Turnier der letzten Woche zurück. Und das waren die Walmart NW Arkansas Championships presented by PNG. Und am Ende der Veranstaltung stand Nasa Hataoka aus Japan ganz oben auf dem Leaderboard und die hatte einen riesigen Vorsprung von 6 Schlägen. Minus 21 ihr Score und die zweite Austin Ernst, die kam mit minus 15 Schlägen ins Ziel und ganz großartig aus deutscher Sicht, nachdem wir in der letzten Woche schon eine tolle Platzierung von Caroline Masson feiern konnten, gab es dann noch von Sandra Gahl den geteilten dritten Platz. Die hat damit auch ihren Aufwärtstrend auf der LPGA Tour untermauert in der letzten Woche noch knapp die Top 20 verfehlt, jetzt den dritten Platz eingefahren. Tolles Ergebnis, Desiree. Lass uns erstmal bei Sandra Gahl bleiben. Das war eine sehr konstante, sehr solide und tolle Runde oder tolle drei Runden.
Tolle drei Runden tatsächlich und ja, einfach auch, also die Schlussrunde kann sich jetzt auch sehen lassen, mit drei Birdies und einem Eagle komplett bogeyfrei geblieben und das ist, das hat sie richtig gut gemacht über alle drei Tage und auch in der zweiten Runde zum Beispiel kein Bogey, da hat sie nur in Anführungszeichen, große Anführungszeichen drei Birdies gespielt, aber eben auch komplett ohne Schlagverlust. In der ersten Runde war es so ein bisschen bunter, da waren mal zwei Bogies dabei, dafür aber auch richtig satt Birdies. Und das ist halt dann auch der Schlüssel letztendlich zum Erfolg. Das klingt jetzt irgendwie so allgemeinplatzig, ist es auch, aber wenn du halt wirklich drei Runden konstant spielen kannst, dann bist du da halt ganz vorne mit dabei. Wenn dann noch jemand wie Nasa Hataoka mitspielt, die so ein bisschen das Ganze pulverisiert hat und so ein, also wirklich ein Wochenende vom anderen Stern hatte, dann reicht es halt natürlich nicht für einen Turniersieg. Aber mit diesem dritten Platz, finde ich, kann Sandra Gahl super zufrieden sein. Auch angesichts der Kolleginnen, die da um sie rum noch schwören, zum Beispiel Lexi Thompson und Minji Lee, das ist jetzt zurzeit wirklich, also gehört alles zu dem Best of the Best auf der Tour und also ich freue mich da ganz, 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 ganz doll drüber und ich glaube, Sandra Gahl hat sich da auch entsprechend positiv drüber geäußert auf Social Media und also herzlichen Glückwunsch, finde ich ganz toll, dass sie sich da jetzt zurückmeldet.
Letizia Rath-Andelica und Caroline Masson leider diesmal nicht den Cut geschafft, also da keine so guten Ergebnisse von ihnen, aber Sandra Gahl, die überstrahlt da eben aus deutscher Sicht sowieso dann alles. Tolles Ergebnis, vor allen Dingen auch, dass jetzt die Form offensichtlich wieder in die richtige Richtung zeigt bei ihr. Du hattest da die großen Namen da oben an der Spitze des Leaderboards schon angesprochen, Minji Lee und Lexi Thompson, die waren nach der zweiten Runde ja noch in geteilter Führung, zusammen eben mit Nasa Hataoka. Und die hat zu diesem großen Namen auch was gesagt im Interview. Ja, wird euch jetzt sicherlich zum größten Teil, euch Hörer von Nur Golf, jetzt erstmal mit einem großen Fragezeichen im Gesicht stehen lassen. Wir können aber die Auflösung liefern. Desiree hat die Übersetzung.
Ja, also nicht, dass ich Japanisch könnte, ich will da keine falschen Hoffnungen wecken, aber sie hatte, was ich eben auch honorieren möchte hiermit, sie hatte eben eine Übersetzerin dabei und hat eben überhaupt Interviews gegeben und wir haben es ja relativ oft bei den Damen fast weniger, aber bei den Herren auch manchmal, gerade Hideki Matsuyama und so, das sind ja so Experten, die wirklich auch offensichtlich kein Wort Englisch sprechen, in Klammer wollen, ich nehme an wollen. Aber in so einem Fall, dann finde ich es halt sympathisch, wenn die ihr Interview auf Japanisch gibt und dann halt wenigstens eine Übersetzerin dabei hat und sich aber da irgendwie mal stimmlich zu erkennen gibt. Und die Übersetzerin hat natürlich gesagt, dass halt das, dass sie da mit Lexi Thompson und Minji Lee gespielt hat und mit diesen anderen riesengroßen Namen, war eine große Ehre für sie und dass sie das Turnier gewonnen hat, ist ein Riesenerfolg. Also klar ist die jetzt, sind jetzt auch nur Allgemeinplätze, die sie von sich gibt, aber sie ist im Interview und ich glaube, wir können schon irgendwie diesen Namen mal notieren. Also ich gehe von aus, dass wir da noch was von hören werden. Besonders übrigens, witzige Geschichte, Nasa Hataoka. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber auf Social Media kursierte das Gerücht, dass sie deswegen Nasa heißt, weil ihre Eltern große Raumfahrt-Fans sind. Also wegen der Nasa und das würde ja diesen raketenartigen Aufstieg dann auch natürlich noch unterstreichen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine nette Geschichte.
Ja, den raketenartigen Aufstieg, den hast du mir jetzt schon weggenommen. Jetzt suchte ich nämlich gerade nach irgendwelchen Raumfahrt. Nein, alles gut, dann brauche ich das nämlich auch gar nicht machen. Kann ich lieber den nächsten O-Ton noch ansagen, denn sie hat noch mehr gesagt zu diesem Sieg. Auch da wirst du gleich sicher die Übersetzung für uns haben. Desiree, was hat sie gesagt?
Ja, das war die Antwort auf die Frage, ob sie, weil sie ja in Führung lag, praktisch von Anfang an wusste, dass sie das Turnier gewinnen kann oder darauf auf Sieg gespielt hat. Und sie hat eben das gesagt, und da hatte ich vorhin im anderen Segment schon mal drauf angespielt. Sie hat gesagt, ich habe mich 18 Löcher lang nur auf mein Spiel fokussiert. Und natürlich, dass sie glücklich ist, gewonnen zu haben. Und wobei ich bezweifle, dass das in diesen kurzen O-Ton passt. Also da würde ich sagen, da hat die Übersetzerin noch was hinterhergeschoben, was sie nicht gesagt hat. Aber diese Geschichte, dass sich wirklich 18 Löcher nur auf ihr Spiel fokussiert hat, ihr glaube ich das. Also das ist das, was ich will da jetzt nicht zu viele Klischees bedienen, aber es ist tatsächlich so, dass es einige Damen auf der PGA-Tour gibt, vorrangig natürlich die asiatischen Damen, die einfach, da glaube ich es, weil ich einfach auch schon oft in den Ländern war und die Denkweise so ein bisschen ja kennengelernt habe. Ich will mich da jetzt nicht zum Experten aufschwingen, aber das glaube ich einfach, dass es da eine andere Erziehung gibt, eine andere Ausrichtung des Mindset. Und ich glaube ihr in dem Fall, dass sie sich nur auf sich selbst fokussiert hat. Das kann ich mir einfach vorstellen. Und wenn du dann siehst, wie sie spielt und wie sie diese Runde zu Ende gebracht hat, die hat sich halt auch wirklich von nichts beirren lassen. Und der große Unterschied, den ich sehe in dieser Schlussrunde, also wenn du die beiden anderen großen Namen jetzt mal in Rechnung ziehst, Lexi Thompson zum Beispiel, das ist ja nicht so, dass die nicht Golf spielen kann. Lexi Thompson hat auch bei diesem Turnier, die hat ganz tolle Approaches gemacht, legt dann den Ball, also wirklich also aus einer gar nicht so tollen Lage, abseits des Fairways dann irgendwie an die Fahne. Und das ist ein ganz klares Birdie eigentlich, aber was macht sie? Sie verschiebt den Birdie-Putt, den sicher geglaubten. Und genauso habe ich das auch von Minji Lee gesehen. Und bei Hataoka war es halt einfach so, die hat halt die Putts reingebracht. Und das waren nicht die sicheren Birdie-Putts, sondern die hatte halt lange Putts. Die hat einen fantastischen Touch gehabt auf dem Grün. Und das dann noch kombiniert mit einem wirklich ganz, ganz souveränen Spiel dann von from Tee to Green. Ja. Also da... Ich muss wirklich sagen, das war, die ist ja jetzt nun wirklich nicht besonders bekannt, die Dame. Also mir war sie völlig unbekannt. Und eine junge Spielerin, natürlich eine First-Time-Winnerin, die fünfte in dieser Saison auf der LPGA-Tour. Da sieht man, wie dicht das Feld beieinander liegt. Aber die hat da halt wirklich da drei Runden runtergespielt und die 63 in der Schlussrunde, das war so bemerkenswert anzuschauen. Wie gesagt, guter Touch, tolles Eisenspiel, gute Abschläge. Da war einfach, hat alles gepasst. Und dann ziehst du halt auch mal so eine Schlussrunde durch und dann gewinnst du mit 6 Schlägen Vorsprung. Und die 6 Schläge Vorsprung hast du nicht auf irgendwie Lexi Thompson, sondern hast du auf Austin Ernst, die eine sehr bemerkenswerte junge Spielerin aus den USA ist, die schon längere Zeit immer wieder auffällt durch Top-Ergebnisse. Und die eben auch, die hat auch eine tolle Runde gespielt, aber halt nur in Anführungszeichen eine 65. Und dann kommst du natürlich mit dem sowieso schon Vorsprung von Hataoka und dann der 63 natürlich nicht ran. Aber also was die beiden Youngster da gespielt haben, war schon sehr, sehr bemerkenswert. Und die 66 von Sandra Gall, da muss sie sich eben auch überhaupt nicht verstecken. Also wirklich toll, tolle Schlussrunde. Deutlich besser gemacht als Lexi Thompson mit der 69 und Minji Lee mit der 71.
Soweit für von uns bei Nurgolf heute hier auf meinsportradio.de. Wir können noch kurz sagen, Bernhard Langer geteilter 10. bei der American Family Insurance auf der PGA Tour Champions und bei der Wichita Open auf der Web.com Tour. Da hat Max Rottluff einen geteilten 54. Platz eingenommen. Das waren die Ergebnisse des Wochenendes. Wir verabschieden uns heute bei euch. Danken nochmal für euer Interesse an den BMW International Open. Ihr habt zahlreich zugehört bei unseren 4 Live-Tagen aus dem Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns in Pulheim bei der 30. Edition der BMW International Open. Beim Abschied vom Golfclub Gut Lerchenhof ab nächstem Jahr das Turnier ja wieder fest in Münchner Hand, dann im Golfclub Eichenried, und da wären wir natürlich dann im nächsten Jahr auch wieder gerne mit von der Partie. Freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf auf die dann 31. Austragung. Desiree, dir vielen Dank für deine Expertise heute.
Sehr gerne.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.